Das gleiche gewohnte, vertraute, erhabene und zugleich skurrile Bild zeigt sich mir auch am nächsten Morgen im fahlen Licht der winterlichen Sonne, das durch eiskalte Schichten von grauem Dunst und Nebelschleiern dringt. Wie doch selbst nach den größten Katastrophen und Zerstörungen die von der Geschichte eingeschriebenen Wesenszüge wie ein unveränderliches Porträt in den Dingen erhalten bleiben. Die Stadt München feiert den 800. Jahrestag ihrer Gründung. Ist eine Stadt in so einem Alter jung oder alt? Von der ältesten Vergangenheit ist nicht viel übrig geblieben. Der Barock begegnet einem noch hier und da. Er blüht in weißer Üppigkeit in der Theatinerkirche von St. Cajetan. Das anmutigste Rokoko erwartet mich im Cuvier-Theater, einem weiß-rot-goldenen Juwel aus dem 18. Jahrhundert, einem Prachtstück der Stadt, die es abgebaut und versteckt und nach dem Krieg an anderer Stelle wieder aufgebaut hat, da der ursprüngliche Ort von den Bomben zerstört worden war. Statuen verrückter Könige, Mäzenen der Künste stehen auf nach ihnen benannten Plätzen. Die Residenz ist voller Kleinode. Das Deutsche Museum in seiner akribischen Unermesslichkeit befriedigt jegliche Neugier. Im eisigen Wind biege ich in die Ludwigstraße ein, die an der Feldherrenhalle beginnt, von der aus Hitler zu seinen Braunhemden gesprochen hat. Es handelt sich dabei um eine Kopie der Loggia dei Lanzi in Florenz. Es ist Sonntag, nur wenige Fußgänger sind unterwegs. Pelzbemäntelte Mütter warten, bis es grün wird, um mit ihren Kinderwagen die Straße zu überqueren. Ich gehe bis zum großen Triumphbogen und weiter nach Schwabing. Was ist geblieben von diesem illustren Zentrum von Kultur und Leben, das auf seinen Ruinen neu errichtet wurde? Wo sind die Rilkes, die Georges, die Wedekinds, die Manns, die Ibsens, die Däublers, die Kurt Eisners, die Gundolfs und all die anderen? Wo der Simplicissimus, die Journalisten, die Karikaturisten, die Politiker, die Philosophen, die Maler und ihre Modelle und diese ganze Welt, die das Bürgertum schockierte? Namenlose Straßen, in denen das, was nach den Luftangriffen von den alten Dekorelementen noch übrig ist, Voluten, Blumen ranken, Friese, Fratzen, Kragsteine, Balkone, Gesimse, trotz allem immer noch das reichhaltigste Museum eines Geschmacks darstellt, der hier seinen Ursprung hatte und sich von hier aus überall ein bisschen verbreitete, sogar bei uns, wenn auch in stark provinzielleren Ausprägungen, und der mit 100 unterschiedlichen Elementen vermischt, vielleicht noch nicht ganz ausgestorben ist und immer wieder einmal aufkommt, abstrakter, mit seinem stilisierten und blumigen Ästhetizismus, eine ornamentale und schematisierte Reduktion aller pflanzlichen Rundformen, die sich bei Wagner, bei Rilke, bei D'Annunzio und sogar, warum nicht, bei Kandinsky und Picasso ranken. Nun, da die Zeit der Bierfeste vorüber ist, zittern die großen Grünflächen vor Kälte unter dem wachsamen Blick des mütterlichen, von endlosen Bierströmen aller Zeiten aufgedunsenen Kolosses der feisten, zufriedenen, gigantischen, auf kokette Weise dickhäutigen Bavaria. Alles hat seine Ordnung, alles ist behaglich. Auch ohne den rabiaten Reichtum anderer Regionen Deutschlands, Bayern ist immer noch, und das sieht man auch, eine in erster Linie bäuerliche Region, ohne viel Industrie, tief verwurzelt in einem traditionellen Wirtschaftssektor. Dennoch macht sich überall leerer Raum breit, von Trümmern befreite Orte, die mit neuen Baracken aus Metall und Glas bebaut werden, mit Geschäften und Buchhandlungen mit Büchern aus aller Welt, provisorischer Glanz, auf Dauer angelegt. Der größte Platz im Stadtzentrum, der von einem dichten Teppich aus parkenden Automobilen bedeckt ist, ist nur die größte dieser vom Krieg geschlagenen Leerstellen. Auch das Innere der Frauenkirche wurde auf Trümmern wieder aufgebaut, mit Hilfe der kühlen didaktischen Technik moderner Museen. Der Rundgang wird durch Pfeile und Schilder vorgegeben und von dreisprachigen Ermahnungen begleitet. Dies ist ein Ort des Gebets und kein Durchgangsort. In der Krypta befindet sich das Grab von Kardinal Faulhaber. Gegenüber der Frauenkirche ragt ein schönes, hohes, grünes Haus in den Himmel, das Polizeipräsidium mit seinem spitzen Dolomitenprofil. So vergehen die Stunden bei meinem Streifzug durch die Stadt. Für eine Mahlzeit in einem Restaurant ist es mittlerweile zu spät. Ich gehe zum Vier Jahreszeiten zurück, um zu essen und mich danach auf den Vortrag vorzubereiten, den ich am Abend halten soll. Nachmittags Grau des Nordens, kaltes Licht durch die Fenster des verlassenen Speisesaals des Hotels mit blütenweißen Tischtüchern, der Service ganz für mich allein. Es ist einer jener Tage, an denen man sich zwangsläufig mit dem Kellner unterhält. Dabei stelle ich fest, dass der kleine dunkelhaarige junge Mann mit dem ernsten Gesicht und den schwarzen Augen in seinem tadellosen Frack Italiener ist. Ein Freund, dass sein Leben dem meinen nahesteht. Während er äußerst professionell und ehrerbietig das Essen serviert, erzählt er mir von sich. Er komme aus Turin, sei weise und in einem Kinderheim in Cuneo aufgewachsen. Er habe Landwirtschaft studiert, aber nicht genügend Geld gehabt, um das Studium abzuschließen. Bisher habe er 26 verschiedene Berufe ausgeübt. Als Kellner, das sieht man sofort, ist er vollkommen. Er habe in den größten Hotels Europas gearbeitet und sei jetzt hier im Vier Jahreszeiten, das das Beste in ganz Deutschland sein soll. Seit 6 Monaten nehme er nun Musikunterricht. Mit dem, was er von seinem Gehalt zur Seite legen kann, bezahle er Stunden bei einem deutschen Musiklehrer. Er komponiere Lieder, sowohl die Texte als auch die Melodien. Der deutsche Musiklehrer helfe ihm, das alles niederzuschreiben. Er würde gern aufs Konservatorium gehen, denn man brauche ja schon ein solides Fundament, aber dafür müsste er seine Arbeit aufgeben. »Ich habe schon alles gemacht«, sagt er. Aber ich habe begriffen, dass für den Menschen nur die Kunst zählt. Nur die Kunst ist wahr. Alle anderen Berufe sind unecht. Überall müssen wir in eine Uniform schlüpfen. Ich würde auch gern schreiben, aber schreiben ist zu schwierig. Dafür muss man studiert haben. Er könnte Romane schreiben über all das, was er in den großen Städten, in den Londoner Pubs erlebt habe. Spionage, Kokain, Arbeitskämpfe, Liebschaften. Aber ihm fehle die Theorie, die Technik. Die Musik hingegen sei da natürlicher. Aber auch dafür müsse man hart arbeiten. Er habe schon 20 Lieder geschrieben und vielleicht werde ein Verlag sie veröffentlichen. Am folgenden Abend werde er 3 davon in einem Kabarettclub im Tabu vortragen, wo solcherlei Darbietungen gegeben werden. Mit welch tief empfundener und bescheidener Ernsthaftigkeit er mir von seinen Hoffnungen erzählt. Unter welch großen Anstrengungen eines Arbeiters, eines unaufdringlichen Waisenkindes, mit welch großem Einsatz seiner gerunzelten Stirn er sich seinen Weg sucht. Ich verspreche, ihm zuhören zu kommen, wenn ich die Zeit dazu habe.
Die doppelte Nacht. Eine Deutschlandreise im Jahr 1958. Von Carlo Levi. Gelesen von Thomas Sarbacher. Eine Koproduktion vom Norddeutschen Rundfunk und Speak Low.